Heute bei Inside VfL, dem Stadtwerke Bochum Talk, wollen wir darüber sprechen, ob es denn eine Entwicklung gab, ob der VfL sich beim Spiel gegen Wolfsburg trotz Niederlage auch entwickelt hat. Aber wir sprechen natürlich auch darüber, was euch gerade beschäftigt, und zwar die Kritik am Trainer. Die besprechen wir. Und an der Vereinsführung, ist da was angezählt? Muss Zeidler gehen? Wir haben da eine klare Meinung zu. Bleibt dran.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Günther Pohl von Radio Bochum.
Schönen guten Morgen.
Und hallo Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo, ich grüße alle und freue mich, dass ihr wieder zuhört oder zuschaut.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum und es ist eine Niederlage geworden, eine erneute Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg. Ich nehme euch einmal direkt akustisch wieder mit, würde ich sagen. Wir fangen wieder an mit Günthers Schnipsel aus den 98,5 Sekunden.
Da ließ der Schiedsrichter weiterspielen, daraus ergab sich die Ecke und die nutzt hier Wolfsburg, um in der 39. Minute mit 2:0 in Führung zu gehen.
Genau, in der ersten Halbzeit 2:0 zurückgelegen. Da folgten noch jeweils von jeder Mannschaft ein weiteres Tor. Wie ist euer Fazit zum Spiel?
Also entgegen vieler Meinungen bin ich der Überzeugung, dass der VfL sich gegenüber dem Spiel gegen Kiel sowohl in Dortmund als auch gegen den VfL Wolfsburg deutlich verbessert hat. Die Zahlen, in die man ja im Fußball immer wieder heranzieht, zeigen, dass der VfL Bochum gegen Wolfsburg im Spiel war, dass der VfL 5 Kilometer mehr gelaufen ist als der VfL Wolfsburg. Dass es dann nicht gereicht hat, ist eine Fehlerkette. Es passieren immer wieder individuelle Fehler, die dann der Spieler zu verantworten hat. Zum Beispiel diese Ecke zum 2:0, da schläft einer, für mich De Witt. Und es gab auch einige Entscheidungen, die zumindest strittig waren. Das kam alles dazu, also von Matchglück kann auch keine Rede gewesen sein. Und in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft gezeigt, dass sie will, dass sie dabei ist, dass sie Feuer hat, dass sie offensichtlich sich nicht aufgibt. Es gab vor der Möglichkeit, die dann Baldé nutzte, 4 Möglichkeiten, um näher heranzukommen. 2 Broschinski, mit dem überraschend viel Leben ins Spiel kam. Also der VfL ist mit dem Ergebnis wirklich sehr, sehr schlecht bedient worden. Und wenn ich an diesen Handelfmeter denke, da kann ich sagen, als normaler Fußballfan sage ich, das ist kein Handelfmeter. Aber wenn man sieht in der Vergangenheit, dass solche Situationen nicht ein- oder zwei- oder dreimal, sondern des Öfteren gegen den VfL mit Elfmeter bestraft werden, dann fragt man sich natürlich, wo ist da die Ausgeglichenheit? Und die scheint es bei dieser Handspielregel nicht zu geben. Und unglücklich natürlich auch der Elfmeter, der auch zurechtgegeben wurde, Sissoko, der will den nicht faulen, der will den Ball spielen. Und beide gehen zum Ball und der andere ist mit dem Fuß da drüber und der trifft ihn, ist ein klarer Elfmeter. Aber es eben auch passt in diese unglückliche Situation. Ich bin der Überzeugung, dass der VfL sich gegenüber dem letzten Heimspiel gegen Kiel deutlich gesteigert hat, obwohl es ein stärkerer Gegner war. Und dass die Mannschaft nach wie vor will, kann und offensichtlich auch dem Trainer folgt.
Ja, lass uns mal bei der Schiedsrichterleistung bleiben. Ich hatte auch eine Videozusammenfassung gesehen, die war betitelt mit Videobeweis verschärft Bochums Krise. Finde ich ein bisschen zu einfach. Was sagst du, Ralf?
Ja, also ich fand den Schiedsrichter schon, er hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Der
maximal wurde, unglücklich auch.
Ja,
dann dieses Spiel.
Viele strittige Szenen, wo er nicht so das Heft in der Hand hatte, nicht souverän war. Das hat natürlich auch für ein bisschen Unruhe gesorgt. Die Entscheidungen an sich, Günther hat die beiden Elfmeter-Entscheidungen angesprochen, waren aber korrekt. Daran lag es nicht.
Nein.
Natürlich maximal unglücklich, dass dann direkt nach dem dann zurückgenommenen Elfmeter das 0-1 fehlt. Vielleicht waren sie da geistig nicht gerade nicht auf der Höhe. Aber das ist auch der Punkt. Ich gebe Günther schon in Teilen recht, dass es eine Leistungssteigerung war gegenüber Kiel. Da bin ich ganz bei dir. Wobei ich auch einschränkend sagen muss, dass das nicht so schwierig war. Denn das Spiel gegen Kiel war wirklich sehr, sehr schlecht. Was mir immer noch fehlt, es gibt gute Phasen. Da sehe ich auch durchaus Fortschritte. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Ich fand die ersten 20 Minuten bis zu diesem dann zurückgenommenen Elfmeter eine klare Steigerung. Das war für mich mit die beste Phase, die der VfL Bochum in dieser Saison hatte, weil er eben nicht ganz so chaotisch draufgegangen ist, sondern viel kontrollierter gespielt hat. Hatte das eigentlich gut im Griff, hatte eine gewisse defensive Stabilität im Spiel. Kein Glanz nach vorne, aber geduldig, so stelle ich mir eigentlich den VfL Bochum vor. Aber mit dem 0-1 offenbaren sich dann im Verlauf des Spiels immer wieder große Lücken und dieses Problem ist überhaupt nicht behoben. Also aus meiner Sicht muss Trainer Peter Zeiler vor allem daran arbeiten, dass diese Mannschaft nicht nur phasenweise etwas auf die Platte bringt, auf den Rasen bringt, wo wir nicht in den Handball abschweifen, sondern über 90 Minuten konzentriert bleibt. Und vor allem muss er daran arbeiten, dass defensiv die Stabilität konstant gegeben ist. Das hilft auch nicht, wenn man das immer wieder auf Einzelne schiebt. Natürlich, Fußball ist Fehlerspiel, es patzen immer wieder Einzelne, aber dann muss halt der Zweite da sein. Also beim 0-1 zum Beispiel kann man auch Ivan Orlets mit ins Boot nehmen, der nicht energisch genug auf Amura drauf geht. Natürlich hat Maxi Wittek, sieht er schlecht aus. Beim 0-2 ist es auch nicht nur De Witt, sondern auch Maxi Wittek zum Beispiel, der Wind am kurzen Pfosten dann aus den Augen verliert.
Aber Ralf, du musst doch mal die Situation sehen. Der VfL fängt stark an, bekommt einen Elfmeter.
Bin ich dabei.
Hoffmann legt sich den Ball zurecht. Der Elfmeter wird weggenommen. Und im Gegenzug fällt das Tor. Das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Ja, da ist im Kopf, du hast alle Spiele bisher verloren, außer Kiel, was ja auch eigentlich eine gefühlte Niederlage war. Das ist ja auch eine Sache, die du verarbeiten musst und die Sache ja noch komplizierter macht. Und wie die Mannschaft dann, die kriegen dann noch dieses zweite Tor, nachdem Orlets, ich weiß nicht, mindestens der Linienrichter muss dieses Foul sehen. Der wird am Hals mit dem Fuß getroffen. Da gibt es eindeutige Bilder. Da muss das Spiel unterbrochen werden. Und wenn du dann das 0-2 kriegst, dann bist du normalerweise in der Situation, in der sich der VfL zu diesem Zeitpunkt befindet, mausetot.
Und ja, Moment schon. Zur Erklärung, Ivan Orlets wurde auch aus meiner Sicht gefoult in der Wolfsburger Hälfte. Die Szene führte dann letztlich zu der Ecke und die Ecke dann zum Tor. Aber trotzdem darf das Tor ja so
nein,
fallen.
Nein, da sehe ich persönlich den Namen Ross und Reiter nennen, De Witt in der Verantwortung bei der Ecke. Ja, nach der Zuteilung und nach dem, was ich gesehen habe, war das De Witt. Aber was ich damit sagen will, dann kriegst du das 0-2. Und du hast in der zweiten Halbzeit gesehen, dass die Mannschaft nämlich nicht mausetot ist, dass sie Fußball gespielt haben. Die Einwechslung von Bolschinski, der ja immer verteufelt wird, ja, und den der VfL jetzt, würde ich sagen, zu Recht ihm nicht verkauft hat, ja. Der hat Schwung gebracht. Da gab es 4 Chancen in Serie.
Daschner auch.
Das Tor.
Ergänzend,
und dann eben in der Phase, wo der VfL wirklich vielleicht noch 2-2 macht, da gibt es eben diese Szene, da kann ich dem Sissoko überhaupt keinen Vorwurf machen, weil wenn der da wegbleibt, dann sagen alle, ja, warum geht der da nicht in den Zweikampf? Ja. Also, das ist schon, die Situation ist schon eine sehr spezielle. Und die individuellen Fehler, wir haben es angesprochen, es gibt Fehler, die du in der Bundesliga nicht passieren darfst. Und das Musterbeispiel dieser Saison ist das Tor von Kiel. Wenn du dich da normal als normaler Fußballprofi verhältst, fällt es nicht. Und dann würden die Situationen sich alle ganz anders bewegen. Und das sind individuelle Fehler, da bist du als Trainer machtlos. Fertig.
Wechsel hast du angesprochen. Fand ich auch. Moritz Bruschinski, oft kritisiert von vielen Fans, hat frischen Schwung gebracht, ebenso wie Lukas Daschner, der zeitgleich reinkam. Und das war die zweite gute Phase des VfL in diesem Spiel. Bochum wirklich am Drücker. Dann allerdings hat Wolfsburg gewechselt und hat den Spieß wieder umgedreht. Hatte insgesamt 3-mal Pfosten Latte. Bochum hatte seine Chancen. Aber Wolfsburg hatte die klar besseren Chancen.
Ja, aber das muss man auch sagen. Du musst doch sehen, das ist doch ein ganz normales Spiel. Der VfL liegt 2-1 hinten, wirft alles nach vorne. Da gehst du das Risiko, dass du diese Konter fängst und dass die dann auch mal reingeht. Das ist das Spiel. Du spielst hopp oder top und machst hinten auf und dann passieren die Dinger. Ja, ist doch nicht beim Fußball das erste Mal. Und noch entscheidend, was wechselt Wolfsburg für Spieler ein? was wechselt Wolfsburg für eine Qualität ein? Sind wir doch mal ganz ehrlich, diese Qualität hat der VfL nicht. Punkt.
Ja, ja. Günther, aber das kann man ja bei jedem, fast bei jedem Gegner und jedem Spieler sagen. Ja,
vielleicht mal bewusst machen.
Ein Stück Fatalismus
in der Bundesliga.
Dann kann der VfL Bochum nicht mithalten.
Das haben wir jedes Mal.
Ja, richtig, genau das ist der Punkt. Der VfL kann in dieser Bundesliga auf Strecke nicht mithalten. Jedes Jahr, in dem der VfL die Klasse erschafft, ist das ein kleines Fußballwunder. Aber das braucht sich auf und das wird es auch nicht mehr lange gehen.
Aber das besprechen wir ja jede Woche, oder? Das sind ja immer.
Das ist ja nicht Fakten. Man sagt dann, kann man 6 Spiele verlieren? Der VfL Bochum ist wirtschaftlich und vom Ganzen drum und dran kein Erstligist. Der spielt in der ersten Liga, aber er ist kein Erstligist. Das hört sich jetzt bitter und klar an, aber das ist die Realität.
Also das sehe ich anders. Ich finde schon, dass da eine Qualität im Kader ist. Ich finde auch nach wie vor, ich habe sie gelobt, die Transfers von Danny de Witt, von Sissoko, die beide für mich noch nicht das bringen, was sie bringen müssen, damit der VfL Bochum die Klasse hält. Boadu finde ich von Woche zu Woche stärker, hat jetzt auch fast durchgespielt, wieder ein Tor gemacht, war in vielen Szenen beteiligt, der kommt. Also ich finde schon, dass der Kader es hergibt, dass der VfL Bochum auch diese Saison die Klasse halten kann. Also es wäre ja fatal, wenn wir jetzt hier nach dem 6. Spieltag sagen, das war's, es reicht nicht.
Du hast mich falsch verstanden. Ich habe gesagt, dass der VfL wirtschaftlich nicht in der Lage ist, auf Dauer die Liga zu erhalten. Ich habe nicht gesagt, dass der VfL irgendwann mal es ihn erwischen wird, ja, von der Logik her. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft die Klasse erhalten kann, die wir jetzt haben. Zumindest den Relegationsplatz erreichen kann. Denn die beiden Mannschaften, Kiel und St. Pauli, haben von den Fußballern, wenn du die anguckst, die leben von der Euphorie, aber nicht von der Qualität.
Ihr Lieben, lass uns mal bitte bei Wolfsburg bleiben und nicht hier in so eine Grundsatzdiskussion verfallen. Lass uns mal lieber über das Warum reden. Warum hat zum Beispiel auch ein De Witt nicht gezündet? Der war wieder ein bisschen weiter hinten als gegen Dortmund. Und gegen Dortmund zum Beispiel, fand ich, hat er deutlich besser wirken können als jetzt am Samstag.
Ja, er hat zwar nominell erstmal mit Ball die Zehnerrolle gespielt, hat sich aber sehr, sehr oft fallen lassen. War auch der Plan, um defensiv da kompakter zu sein. Aber ein Danny De Witt in zu tiefer Rolle bringt nach vorne halt zu wenig. Er hatte einen guten Kopfball. Gut, ist relativ. Er ging halt übers Tor, aber eine Chance, eine Torannäherung.
Immerhin,
aber insgesamt viel zu wenig. Und bei Danny De Witt wieder im Vergleich zum Dortmund-Spiel, wo ich ihn wirklich richtig gut fand, ein klarer Rückschritt gewesen.
Ja.
Und der Trainer ist da schon gefordert, Danny De Witt in die Spur zu bringen. Oder die Klasse von Danny De Witt reicht halt doch nicht. Das wage ich jetzt heute noch nicht endgültig zu beurteilen.
Ja, ich meine, wir kommen nicht drum herum. Es ist die Stimme in der Kurve gewesen. Es ist komplett die Meinung in den sozialen Medien. Ist Zeidlers Stuhl jetzt angesägt für euch?
Naja, angesägt, das sind immer so Bilder. Natürlich wird er auch intern kritisch hinterfragt. Da wird jeden Tag viel diskutiert, geredet. Sportdirektor Marc Lettau spricht viel mit dem Trainer. Die Mannschaft, die Führungsspieler sprechen viel mit dem Trainer. Grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass der Verein nach außen die Ruhe bewahrt und sagt, es geht weiter mit diesem Trainer. Der ist gerade mal rund 100 Tage im Amt. Man hat Ende April Thomas Letsch freigestellt. Man hat dann mit Heiko Butscher es versucht und auch ihm dann nach 8 Spielen nicht das Vertrauen gegeben, weiterzumachen. Es ist also schon der 3. Trainer in dieser Saison. Und die Frage ist ja, welcher Trainer wäre denn jetzt die Alternative, der mit dieser Mannschaft sofort gegen die kommenden Gegner da mehr Erfolg versprechen würde? Oder würde man einen neuen Trainer, wenn man daran denken würde, nicht direkt wieder verbrennen, wenn man bedenkt, dass es jetzt in Hoffenheim geht und dann gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart?
Ein Aspekt ist ja auch, was das finanziell machen würde, dann gäbe es einen dritten
Thomas
Trainer.
Thomas Letsch muss noch bezahlt werden.
Genau, Thomas Letsch muss bezahlen, Peter Zeidler müsste weiter bezahlt werden.
Und dann fehlt wieder Geld für eine Verstärkung im Winter, die durchaus
bezahlt.
Riemann wird noch bezahlt.
Riemann wird noch bezahlt. Das ist so eine Sache. Da muss man so viele Leute bezahlen, die nichts leisten.
Aber da hat uns auch eine Mail zu erreicht. Klar, das wäre teuer, aber wäre ein Abstieg nicht teurer?
Natürlich wäre ein Abstieg teurer, aber wer garantiert, dass ein neuer Trainer mehr Punkte holt im Schnitt als Peter Zeidler? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich weigere mich, mich da jetzt ein paar Wochen später zu widersprechen. Wir haben immer gesagt, dieser neue Trainer ist gut für den VfL Bochum als Typ, als Mensch, als Kommunikator. Ich bin mir sicher, wenn er 4, 5 Punkte mehr hätte, die Fans würden ihn lieben. Ja, weil er einfach eine sehr empathische, mitreißende Art hat, weil er auf die Leute zugeht. Man sieht es auch im Spiel, wie er abgeht. Ja, der gibt schon alles. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Peter Zeidler. Also die Diskussion gäbe es nicht, wenn...
Wenn er mehr...
Ja,
ja natürlich.
Ist ja immer so,
nicht.
Ne? Ja.
Ja, entscheidend wird aber dann auch sein, schafft Peter Zeidler es, die Mannschaft weiter hinter sich zu haben. Das ist letztlich auch der entscheidende Punkt.
Das ist ja auch was, was Wittek nochmal absolut betont hat. Wir sind eine Einheit. Ist das für euch glaubwürdig?
Absolut glaubwürdig, so wie die Mannschaft gekämpft, aufgetreten hat, wie für sie gelaufen ist, was sie versucht hat, wie niederschlagen ist. Ich habe schon Spieler erlebt, die nach dem Spiel fast gegrinst hatten, weil sie wussten, sie, mit diesem Spiel haben sie den Trainer erlegt. Das ist beim VfL überhaupt nicht der Fall. Das funktioniert. Da wird auch intakt viel gearbeitet hinter den Kulissen. Ein Trainerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt halte ich für absurd. Weil es könnte auch Mourinho kommen oder Pep Guardiola. Du hättest keine Garantie, dass der VfL mehr Punkte holt. Dem VfL Punkte fehlen und das nehmen die Leute im Krumm. Das Spiel gegen Kiel gewinnst du 2-1. Führen wir die Diskussion nicht. Das ist ein Moment, wo zwei Spieler schlafen, was dem Verein jetzt nachhängt. Obwohl danach schon wieder Spiele verloren gegangen sind. Aber das ist in den Hinterköpfen. Und ich halte einen Trainerwechsel für Unfug. Man muss auch mal Geduld haben. Man weiß, dass der VfL ein Abstiegskandidat ist, dass man wahrscheinlich immer gegen den Abstieg spielt aufgrund der Situation. Und deshalb finde ich es absolut richtig. Und wir müssten ja jetzt, die jetzt fordern, dass der Trainer geht, ja, die müssten doch erklären können, warum. Letzte Woche haben wir hier diskutiert, die fehlende Kondition. Dann hat Ebi Rensinghoff und ich die Zahlen gewälzt und haben festgestellt, dass das falsch ist. Jetzt ist es plötzlich die Raute, die im Gespräch ist. Und nächste Woche ist es wieder.
Stellt sich schon immer wieder die Systemfrage.
Ja, aber es reden eben viele, sehr, sehr viele über Dinge, die sie gar nicht beurteilen können, weil sie wir waren zum Beispiel jetzt die ganze Vorbereitung, die Watz und Radio Bochum am Ball. Wir haben keinen Ansatzpunkt gesehen, um dem Trainer irgendetwas in der Vorbereitung an Versäumnissen vorzuwerfen. Wir sind jetzt jeden Tag da. Aber wenn du das hörst, dann meinst du ja, der macht nichts, die tun nichts, da ist nichts, die üben nichts. Das ist schon extrem und das ist allein der Ergebnis geschuldet. Fußball zahle ich gerne, Ergebnissport. Und wenn du verlierst, hast du keine Ahnung vom Fußball. Ob ein Trainer mit der Mannschaft auch verlieren würde, ist dann egal. Aber erstmal muss dann der Kopf des Trainers wieder rollen, weil die Spieler kannst du ja nicht rausschmeißen. Und dann geht es wieder mit dem Trainer und nach 6 Wochen, weil die Mannschaft einfach im Verhältnis zu den anderen Bundesligisten weniger Qualität hat. Du hast mich vorhin falsch verstanden. Ich sage nicht, dass sie es nicht schaffen können. Aber sie haben doch deutlich weniger Qualität. Und mit dieser weniger Qualität zu kompensieren, das ist ja schon eine Sisyphusarbeit.
Also Geduld und Zeit, da war ich vorhin auch ein bisschen den Faden verloren, gebe ich zu. genau, die sollte man ihm geben. Allerdings muss sich Peter Zeidler schon auch immer wieder ein Stück weit anpassen. Und ich finde, er hat dies auch schon. Ich habe es vorhin erwähnt, die sind gegen Wolfsburg und auch in Dortmund haben sie nicht das System an sich, aber die Herangehensweise schon etwas geändert und sind nicht mehr ganz so wild, nicht mehr ganz so chaotisch draufgegangen. Und das gilt es aber weiter zu perfektionieren über die gesamte Spielzeit. Und ich bin nach wie vor unabhängig von der Systemfrage, ob jetzt Raute oder die Grenzen sind, die Übergänge sind sowieso immer fließend. Ja, ich habe nach dem Kiel-Spiel ja gesagt, ich bin für ein 4-2-3-1, da bleibe ich auch bei. Aber man kann es auch mit einer variierten Raute so spielen. Das ist für mich entscheidend, die Außenverteidiger sich mehr auf ihre defensiven Aufgaben noch konzentrieren können. Felix Passlack und Maxi Wittek, die eine gute Saison spielen, die auch alles geben. Und Günther hat gesagt, insgesamt kämpferisch kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber sie müssen sowohl das Flügelspiel machen, nach vorne, als auch hinten für Sicherheit sorgen. Und das ist in Summe zu viel. Insofern, da ist der Trainer schon gefordert, das hinzubekommen, dass diese beiden Spieler entlastet werden. Oder er bringt mal einen defensiveren, zum Beispiel Tim Oermann für Felix Passlack, auch wenn Felix selbst jetzt gar nichts dafür kann.
Der hat ein super Spiel gemacht schon wieder,
finde ich. Ja. Ne? Mhm. Aber um defensiv einfach stabiler zu werden.
Mhm. Anknüpfend an die Kritik an Zeidler, würde ich gerne die Fanfrage stellen.
Fanfrage der Woche.
Avakian, warum beschwören die VfL-Offiziellen, jetzt mal Zeidler ausgenommen, sagt sie, weil der kämpfe schon genug um seinen Job, eine fußballerische Entwicklung herauf, die sonst niemand erkennen kann? Jetzt ein bisschen mit Kritik. Sind das erste Auflösungserscheinungen oder Selbstaufgabe der Verantwortlichen, die erst zur Totenstille und dann zur Leere führen werde, wenn das so weitergeht? Das ist natürlich ein Brett.
Ja, da sind jetzt viele Aspekte drin. Also über die Entwicklung haben wir vorhin, glaube ich, schon gesprochen, dass Günther und ich da sehr wohl Ansätze sehen, die aber noch nicht konstant abgerufen werden. Da muss der Trainer dran arbeiten. Schönrednerei. Naja, man kann jetzt auch sich hinstellen und sagen, alles Mist, ja, um mal ein Liebeswort noch zu wählen. Und die Mannschaft in Schutt und Asche reden, Selbstaufgabe, also da ist ja vor allem dann Sportdirektor Marc Lettow angesprochen, der für den Kader verantwortlich ist. Natürlich kämpft auch der um seinen Job und kämpft darum, dass er die richtigen Transfers getätigt hat. Und warum soll er die alle niedermachen? Dann müsste er wieder auf den Trainer gehen, aber auch das haben wir ja gerade schon diskutiert, dass man an dem Trainer festhalten will, aus meiner Sicht auch zu Recht. Und auch der Trainer wurde ja geholt von der Vereinsführung. Der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Insofern ist das ja keine Selbstaufgabe, so was, glaube ich, formuliert, sondern dann ja auch eher schon Selbstschutz.
Wie siehst du das, Günther?
Ja, also ich habe das auch vorletztes Mal schon gesagt, wenn der Trainer über Fortschritte nach dem Spiel spricht, ja, die es zweifellos auch gegeben hat, dann ist das richtig, dass er diese Frage beantwortet und da auch stur bleibt, weil er ist nicht der Trainer, der in der Pressekonferenz einzelne Spieler sich zur Brust nimmt. Fatal, dann braucht er gar nicht mehr in die Kabine gehen, dann hat er die Mannschaft verloren. Also der Trainer, der sich in der Pressekonferenz vor die Mannschaft stellt, ja, ist für mich der bessere Trainer, als wenn ein Trainer in der Pressekonferenz die Mannschaft in Grund und Boden redet. Vielleicht auch mal zum Verständnis der Psychologie. Ja, und wenn Ralf Ritter und ich sagen, ja, da waren auch, wenn man verliert, kann es Fortschritt geben. Und wenn dann aber hartnäckig von Kollegen gefragt wird, immer wieder die gleiche Frage, ja, differenzieren Sie die Fortschritte? Dafür ist auch der Trainer dann also wirklich stur und sagt dann, also, lassen Sie uns mal erstmal das Spiel nochmal anfangen.
Und ohne jetzt alles schön zu reden, das geht dann ja unter. Beide, Marc Lettow, der Sportdirektor, und Peter Zeidler haben ja gesagt, der entscheidende Fortschritt ist nicht eingetreten. Nämlich das Ergebnis.
Ja, natürlich, letztlich das ist alles doch.
Reichte es eben nicht. Und Wolfsburg hat aus meiner Sicht auch verdient gewonnen. Das muss man schon sagen.
Ich glaube auch, diese Deutlichkeit zwischendurch mal zu haben, ist durchaus bei den Fans kommt das gut an. Ich habe auch in der Kurve noch gehört, ja, gleich sitzt er wieder in der Pressekonferenz und redet alles schön. Und das mal nicht zu tun, ist, glaube ich, auch.
Alles schön geredet hat er nicht. Kommt dann vielleicht so rüber, weiß ich nicht warum, aber er hat nicht alles schön geredet.
Und du siehst ihm auch die Enttäuschung an. Also wer sagt, da schreibt, habe ich jetzt im Internet gelesen, der lacht sich nach jedem Spiel kaputt.
Ich habe ihn nicht lachen sehen.
Ich habe ihn noch nie lachen sehen nach dem Spiel.
Nein, nee, er ist immer sehr freundlich. Ne? Das ist, ich glaube, das kommt falsch.
Aber du siehst ihm an, wie er darunter leidet. Ja, und
der brodelt, glaube ich, auch innerlich.
Ja, und im privaten Bereich, wenn er sagt, diese Familie ist ja schon etabliert im privaten Bereich, da fällt dann auch schon mal ein Satz, ja, die Situation ist ja dramatisch, wie lange ist man hier? Ja, da herrscht schon ein Bewusstsein um die Schwierigkeit, die Peter Zeidler hier in Bochum im Moment durchmacht. Und es ist auch keine Garantie, wenn jetzt gesagt wird, der bleibt Trainer. Wenn der Druck von außen so groß wird, und das haben wir in Bochum schon sehr oft erlebt, dass das Stadion sich komplett gegen den Trainer stellt, aus welchen Gründen, berechtigt, emotional, völlig egal, kannst du einen Trainer nicht mehr halten. Mhm. Und ich bete nur, dass es dazu nicht kommt und dass wir dann vielleicht mit dem Trainer einfach auch mal weiterarbeiten. Ja, dass wir eben nicht den nächsten und den übernächsten hinholen, ganz davon abgesehen, dass wir finanziell auch nicht so gut aufgestellt sind, dass wir 7, 8, 9, das sind ja nicht nur Trainer, da kommt ja immer noch ein Co-Trainer mit, ein Athletiktrainer. Ja. Und vielleicht sollte man da auch ein bisschen Vernunft sein, denn Vereine, die ins Risiko gegangen sind, ist ja auch so ein beliebter Satz, ja, die spielen heute zum Teil in der Regionalliga West. Mhm. Ne, das sind alle, ihr müsst doch mal mutig sein, ihr müsst investieren, ihr müsst einfach mal in die roten Zahlen gehen. Der Bundesliga-Friedhof ist voller solcher Vereine.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, Unterstützung war noch so halb-halb. Nach dem Spiel teils Pfiffe, teils Applaus.
Aber ja, das wird jetzt noch zeigen deswegen, über die nächsten Wochen. Wie Günther sagte, die Stimmung darf nicht komplett kippen. Die Stimmung war jetzt schon deutlich schlechter als gegen Kiel.
Ja,
das muss
absolut.
Man schon ganz klar sagen. Es gab Pfiffe, die ich lange nicht mehr gehört habe, schon zur Pause. Mhm. Oder auch nach einem Rückpass mal während des Spiels von Danny De Witt. Völlig in Ordnung, dürfen die Fans. Natürlich dürfen sie das.
Ich glaube auch.
Und dürfen ihre Meinung da.
Den Gesang reißt kundtun. Euch den A auf, habe ich zuletzt wahrscheinlich gehört beim Hinspiel Relegation.
Ja, genau. Ja. Und also da fängt es an zu brodeln. Da muss unterm Strich halt dann doch noch mehr kommen vom VfL.
Mhm. Aber Annalena, du hast gerade gesagt, du hast den Spruch gehört, ne? Reißt euch den A auf.
Ich glaube, Anfang zweiter Halbzeit war
es. Ja, aber da frage ich dich jetzt, lag es daran? Haben die das nicht getan? Oder haben sie einfach nur...
Ich finde phasenweise schon.
Ja, ich bin ja auch der Meinung. Ich glaube nicht, dass es daran liegt im Moment, dass die Mannschaft nicht kämpft. Daran liegt es, die Mannschaft spielt keinen tollen Fußball, die Mannschaft hat technische Probleme, die macht viele individuelle Fehler. Aber dieser Vorwurf, den es ja auch immer im Singsang gab, wir wollen euch kämpfen sehen, ist völlig im Moment deplatziert. Die Mannschaft reißen sich den Hintern auf, aber es kommt nichts dabei herum. Und das Spielverläufe, sie sind dann auch manchmal ein bisschen sehr unglücklich. Wir haben ein paar Szenen vorhin genannt, wo das Spiel eigentlich auch in eine andere Richtung mal kippen kann. Na, der Hopfmann, der gibt den Elfmeter, der sagt, komm, da haben wir doch ein bisschen raus, wir gehen in Führung. Alles hypothetisch, aber dass die Mannschaft nicht kämpft, den Vorwurf lasse ich persönlich, kann ich den nicht stehen lassen. Ralf?
Nein, also die gibt alles, da bin ich ganz bei dir. Manchmal wirkt es vielleicht nicht so, dass die...
Gehemmt.
Gehemmt, genau, das ist ein gutes Wort dafür. Wirkt gehemmt, auch nach der Pause fand ich die Viertelstunde jetzt wirklich nicht so mitreißend. Das wird dann erst besser nach den Wechseln, die gut waren. Auch immer so ein Trainerthema, ja, wechselt er richtig? In dem Fall haben die Wechsel gepasst. Daschner, Wojcinski, man kann nur darüber diskutieren, ob Miyoshi und Balde dann zu spät kamen.
Das war sehr spät,
also,
ja.
Da bin ich, wenn ich mal, damit man nicht sagt, dass ich all nicht sehe. Also ich habe nicht verstanden, warum unser japanischer
Miyoshi
so spät kam.
Ja,
ja, also ich hätte
darüber kann man diskutieren.
Anstelle von Daschner gebracht. Zum Beispiel ich.
Aber Daschner war gut.
Ja, ich sag mal. Ja. Weil eben, ich hatte seinen ersten Einsatz im Kopf. Das ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Ja. Das ist der Spieler, der den Unterschied machen kann, den De Witt eigentlich machen sollte, ihn aber bisher nicht getan hat. Und deshalb war das zu spät. Aber ansonsten...
Auch da sind wir wieder bei der Mitte der Sendung ungefähr, der Trainer gefordert, einen solchen Spieler wie Miyoshi so einzubinden, dass er eben dann wirklich den Unterschied machen kann und nicht in der 87. dann erst kommt.
Gut, jetzt aber auch wieder Erklärung. Wir haben nicht gesehen, wie er aus der Verletzung rausgekommen ist. Dortmund war es unglücklich, wie er reinkam. Das war nicht sein Spiel, da konnte eigentlich gar nichts zu.
Ja.
Wir sehen nicht jede Trainingseinheit. Wir wissen die Verfassung. Das sind alles Sachen, die uns ja trotz gläsernem Fußball in Bochum ja verborgen bleiben. Und deshalb, Aber ich persönlich, bei mir spielt der. Bei mir spielt der immer.
So, okay. Haben wir das auch? Ihr Lieben, wir müssen zum Ende kommen und wir müssen noch ein paar Gewinner küssen.
Tippspiel.
Wahnsinn. Es war für mich ein ganz komischer Spieltag. Ich habe 2 Punkte geholt. Aber ich habe auch Freitagabend vergessen zu tippen. Das nur an der Seite. El Diablo. L-Diablo. Und Kation. Wir haben 20 und 18 Punkte geholt beim Tippspiel und damit wieder Fanschalts gewonnen. Und wir tippen diese Woche noch nicht, denn es ist ja kein Spiel, beziehungsweise höchstens Trainingsspiel. Und Bundesliga tippen wir dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja. Glückwunsch an die Gewinner. Ihr könnt euch melden.
Glückwunsch auch nochmal. Da fällt mir ein, genau. Ein Testspiel ist anberaumt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und Peter Zeidler hat auch eine weitere Reaktion gezeigt auf die Vergangenheit. Der Trainingsplan ist raus. Es gibt keine 3 Tage frei, sondern nur am Samstag ist frei und ansonsten wird von heute an durchtrainiert. Ja, es gibt genug zu tun und auch da zeigt er sich, wie soll man sagen, anpassungsbereit und einsichtig.
Einsichtig finde ich richtig gut. Das zeigt also, dass man mit dem Trainer reden kann, dass vielleicht Signale, wenn sie auch nur optisch sind, in die Öffentlichkeit gehen, dass man den Ernst der Lage bewusst hat und dass man als abgeschlagener Tabellenletzter keine 3 freien Tage machen kann. Das ist verständlich und da würden auch alle sagen, oh ja, das ist ja auch nötig.
Ja.
Na, insofern ist es natürlich auch ein bisschen fürs Volk, aber letztlich ist es...
Wer auch muss.
Opium fürs Volk, aber letztlich ist es nicht. Mir ist das auch sofort aufgefallen, dass es die nicht geben wird. Das wird in der Mannschaft wieder sauer aufgenommen. Weil die haben ja beim VfL das Schlaraffenland gehabt, dass sie in den letzten Jahren dann immer, wenn Länderspielpause war, 3 freie Tage hatten. Aber die Situation erfordert jetzt eben andere Maßnahmen. Und das ist eine und die kann man nur begrüßen.
So, Schlusswort. Ja. Alles klar. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis nächste Woche wieder. Macht's gut.
Danke euch.
Tschüss. Bis auf Wiedersehen.
Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.